Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digitalpodcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute den Philipp Seifert eingeladen. Er ist Geschäftsführer von Pflegebutler Hildesheim, war unter anderem vorher bei der Provida und hat im Digitalisierungsbereich eine ganze Menge zu erzählen. Aber bevor wir damit einsteigen, Philipp, erstmal schön, dass du hier bist. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wie war bisher so deine Laufbahn?
Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung zu unserem heutigen Podcast. Ja, wo komme ich her? Ich bin klassischer Altenpfleger gelernt, habe dann ein Studium Betriebswirtschaft draufgesetzt für Pflege- und Gesundheitsbranche, dann von Pflegedienstleiter über Einrichtungsleitung, dann zum Schluss Regionalleiter bei einem großen stationären Träger gewesen, also dort viel in der Regionalleitung tätig. Hab dann gemerkt, okay, das ist irgendwie, Konzern war nicht so ganz dann meins. Also hab das so ein bisschen gemerkt, also okay, ich will es irgendwie anders machen. Und hab dann vor knapp 6,5 Jahren so einen klassischen ambulanten Pflegedienst gegründet. In der nächstgrößeren Stadt meiner Heimat, hier in Hildesheim. Ja, ganz klassisch, ne? Also Green Table, ganz klassisch angefangen, mit 3 Mitarbeitern gesucht, Vorstellungsgespräch im Café irgendwo geführt. Auf der Altenpflegemesse bei Vinzenz mir die Software angeguckt, werde ich nie vergessen, noch mit Privathaftung die Anzahlung bei einem Softwarehersteller gemacht, weil es die GmbH noch gar nicht gab. Also total spannend. Ja, und habe dann in den letzten 6 Jahren die Firma eigentlich aufgebaut. Also wir sind jetzt gute 45 Mitarbeiter. Wir haben betreuen täglich so um die 200 Kunden, also so ein klassischer mittelgroßer ambulanter Pflegedienst, von ambulanter Pflege über bis hin zu Intensivpflege, alles dabei. Genau, und sind dann vor 2 Jahren im Rahmen einer Partnerschaft mit der Unternehmensgruppe Pflegebutler zusammengegangen, sind jetzt vollends darin aufgegangen, deswegen jetzt auch das Rebranding von Provida zu Pflegebutler Hildesheim, weil wir eben, oder weil ich, man mag es Zeichen der Zeit sehen, aber schon vor 2 Jahren, auch nach Corona, gedacht habe, so das klassische Ambulante wird nicht mehr ausreichend, das fahrende Geschäft, wo geht die Reise hin? Und ich damals das Konzept, ich kannte das aus meiner Konzerntätigkeit, weil ich den Gründer des Pflegebutlers tatsächlich ja, kenne. Und auch den Gründer der Onesta, also das ist unser Cluster in Hessen und Rheinland-Pfalz. Die beide waren vorher auch schon in der Community so ein bisschen drin. Und ich gesagt habe, okay, das ist das, wie eigentlich, wenn man altes Pflegebedürftiges eigentlich leben will. Ja, so eben als Alternative. Ja, das war aber auch so der Gründungsgedanke. Das war hier, das ist ja auch der Werbeslogan, die schöne Alternative zum Pflegeheim. Und okay, wenn man das aber braucht, und da muss man ehrlich sein, braucht man Kapital. Also das war alles noch vor der Ukraine, vor der gestiegenen Zinsen, vor Inflation. Ja, aber trotz alledem, wenn man so ein betreutes Wohnen mit irgendwie 60 bis 80 Betten irgendwo hinbauen will, braucht man einfach die Kapitalstärke, um auch rein als Mieter auch potent genug zu sein, dass einen jemand akzeptiert.
Ja, und dann haben Pflegebutler selbst, kannst du das Konzept mal generell erklären? Also ihr seid da jetzt quasi als Pflegebutler Hildesheim drin aufgegangen. Du hast gerade schon angesprochen, okay, das ist so die schöne Alternative zum Pflegeheim. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie groß ist ein Pflegebutler insgesamt jetzt und was ist denn so das Hauptmerkmal der Firma?
Also der Pflegebutler insgesamt hat roundabout 2500 Mitarbeiter, vertreten in 3 Bundesländern, Hessen, Rheinland-Pfalz. Ist so ein Cluster, die sind relativ nah an der Landesgrenze. Wir haben in Niedersachsen das große Cluster um, ich sage jetzt Ostfriesland, jeder, der aus der Region kommt, wird mir sagen, es gibt nicht nur Ostfriesland, es gibt auch Nordfriesland. Oben im Küstenbereich, sagen wir es mal so, um den Hauptstandort Friedeburg herum, ziehen sich dort die Einrichtungen und eben das neue Cluster, die neue Aufmarschregion Hildesheim-Hannover hier mit Pflegebutler Hildesheim. Das Grundkonzept ist eigentlich gleich, unterscheidet sich aber in den Regionen doch etwas, was uns eben mit der Geografie zu tun hat, wenn ich da einmal kurz ausholen darf. Das Grundkonzept ist betreutes Wohnen mit Tagespflege, mit ambulanter Versorgung, aber und ich glaube, das ist ein Unterschied zu dem klassischen betreuten Wohnen. Der ambulante Pflegedienst ist 24/7 im Aus. Ja, also wir bieten quasi, wenn man das mal so sieht, in Niedersachsen beträgt die Hilfsfrist nach meinem letzten Kenntnisstand für einen Hausnotruf ungefähr 60 Minuten, bis jemand kommen muss. Ja, und wann zieht denn jemand aus der Häuslichkeit zu Hause raus? Das heißt, wenn die Sicherheit nicht mehr gegeben ist, ist ja dann häufig ja der Status, wann die ambulante Versorgung aufhört und eine alternative Wohnform gesucht werden muss. Und hier ist es so, dass wir halt dadurch, dass wir halt nachts eben diese Bereitschaft anbieten, dass nachts wer immer im Haus ist, ist nicht nur ein, es gibt halt einen Pflegestützpunkt in der Einrichtung, es gibt die Tagespflege, die aber auch eine entsprechende Größe hat. Also wir sprechen hier dann bei einem 50 Wohnungen betreffenden Wohnkomplex, sprechen wir auch bei einer Tagespflege von mindestens 40 Plätzen. Wir reden von sehr außergewöhnlich großen Tagespflegen. Aber das ist halt, es geht halt in sich auf und es ist eine sehr bedarfsorientierte Versorgung. Es ist halt, ich versuche es nochmal Pflegefremden zu erklären, dass ich sage, stationär ist ja ein bisschen All-Inclusive-Hotel, je nach Preiskategorie 3 bis 5 Sterne. Ambulant ist so ein bisschen das Essen wie beim Chinesen, die 17, die 12 und ein bisschen scharf. Ja, also das heißt, ich kann Einzelleistungen wählen. Unser Konzept würde ich dann tatsächlich ein bisschen wie Cluburlaub mit Zubuchung. Ja, also ich kann das Economy-Class-Paket buchen. Das heißt natürlich nicht so, ja, aber ich kann natürlich sagen, okay, als Angehörige, ich nehme die Wäsche selber. Ich übernehme das Reinigen der Wohnung selber, denn es sind ja Wohnungen, keine Pflegeapartments, und kann damit meinen Eigenanteil drücken. Ich kann aber auch sagen, nee, ich will All-Inclusive 5-Sterne-Premium. Und dann bekomme ich das auch. Also ich habe eine sehr individuelle an den Hilfe und aber auch an den Geldbeutelbedarf ausgerichtete Versorgung, die, glaube ich, wenn ich nicht eine 1-zu-1-Versorgung habe, individueller nicht sagen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen das USP dieses Konzeptes. Es unterscheidet sich regional in Ostfriesland, sage ich jetzt so, also im Norden Niedersachsens, sind kleinere Einrichtungen, da ist die größte, wenn ich mich nicht ganz so, ich glaube 60 oder 70, also da bewegt sich es mehr um die 60 bis 70 Apartments, eben in einem Wohnkomplex, das ist sehr heimelig eingerichtet, da gibt es eine Teestube, da ist aber auch eher der Landwirt, der nochmal selbst mit Kartoffeln schält, also einfach vom Kundenklientel, als wir jetzt in unser Südcluster gehen, wo wir eher im Gießener Raum zum Beispiel sind, wo wir eher den geneigten Uniprofessor haben, ja, oder den Mediziner von der Uniklinik, also oder Frankfurter Speck und sogar ja bis reingehen. Da haben wir ja nun mal ein ganz anderes Kundenklientel, als wenn wir jetzt wirklich im flachen Land oben an der Küste sind. Und da sind wir allein vom Baukörper schon ganz unterschiedlich und auch im Innendesign. Also das ist von der Blümchentapete im Norden bis hin, dass wir einen Empfangsbereich in einer Einrichtung im Süden haben, die eher an ein Hotel in Berlin erinnert als an eine Pflegeeinrichtung. Also was sie auch nicht sind. Aber ja, das ist halt sehr, sehr individuell für die Region. So muss man das sehen. Und da zeigt sich, glaube ich, schon sehr auch der individuelle Versorgungsbedarf.
Ja, und ich meine, euer Wachstum zeigt ja, der Bedarf ist anscheinend da. Also die Nachfrage nach solchen Konzepten als Alternative zum klassischen stationären Pflegeheim ist auf jeden Fall vorhanden. Und von daher eine schöne Sache, so ein modulares Konzept da anbieten zu können. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass auch bei der Provida schon das Thema Digitalisierung ganz, ganz wichtig für euch war. Ich frage mal so frei heraus, gibt es da ein Projekt oder einen Digitalisierungserfolg, der für dich, den du am stolzesten bist?
Ja, also im Rahmen der Gründung habe ich mir ja so ein bisschen überlegt, okay, wie will ich es machen? Und habe so gesagt, ich habe ja nie digitalisiert um des Digitalisierungswillen, sondern ich war eben das erste Mal in dieser Selbstständigkeit und habe dann gesagt, okay, also war vorher auch schon als Berater tätig, ich habe das alles so ein bisschen immer on top gemacht und nebenbei, aber jetzt nie, man muss dazu sagen, ich habe den Wechsel gemacht 3 Monate, bevor mein Sohn geboren wurde, unser erstes Kind, also war auch jetzt nicht so eine ganz einfache Zeit, um das dann, wo jetzt über Sicherheit, finanzielle Sicherheit, alles, was man vielleicht so durchmacht, und da war für mich immer, okay, es ist ja egal, wo ich bin, ich muss ja irgendwie arbeiten können. Ob man das will, in die andere Geschichte, aber ich war Geschäftsführer, Inhaber und Pflegedienstleiter und wenn ich es mir erlauben könnte, mal an Wochenende irgendwo Urlaub zu machen, muss ich doch im Zweifelsfall in die Doku gucken können. Kann ja nicht sein, dass sie mir dann die Akten irgendwie, weil ich jetzt an der Ostsee mal ein verlängertes Wochenende mache, dass sie wieder irgendwie hinfahren. Das war eigentlich der Grundgedanke dahinter. Das ist ja, also über Windows-Ablagen brauchen wir ja nicht reden und ich habe dann VPN-Zugang, aber mir war das so, weil ich auch aus dem pflegerischen Bereich ja komme, aus dem QM dann und gesagt habe, da kann ja nicht sein. Also ich kann ja nicht mir die Akten, jetzt ruft mich ein Mitarbeiter am Wochenende an, der ist gestürzt und ich kann auf den Medikamentenplan nicht zugreifen. Also das ist ja so.
Also eigentlich ein bisschen so die Idee, was man auch bei vielen Startup-Gründern so sieht, die Firma muss so ein bisschen vom Handy aus steuerbar sein.
Ja, genau. In diesem Fall war es halt das Tablet, aber es musste, Handy-Tablet musste reichen. Eigentlich brauche ich keinen Laptop. So. Aber es muss zumindest sein, und für mich war das eben, ich muss überall arbeiten können. Durch meine regionale Anbindung hier, sehr viele Freunde kommen aus der, ja nun doch gerade sehr bröckelnden Automobilbranche, sei es Continental, sei es Volkswagen, so. Und da guckt man sich ja auch ein bisschen was ab. Und sagt, wie macht ihr das denn so? Und dann so, ja, so und so. Und ich sage, das ist bei uns unvorstellbar. Also das, und da habe ich eigentlich so gemerkt, wie weit die Branche, die normalen Branche nochmal hinterherhängt. Also das war eigentlich ein Schock. Und da habe ich es einfach gemacht. Also der Punkt war, wir haben Juli 18 gegründet, also eröffnet. Und da habe ich gesagt, ich mache das jetzt. So, und dann habe ich mich dafür mit dem Innovationspreis bei der häuslichen Pflege im Hause Vinzenz beworben. 2019 habe ich den, oder die Firma hat den verliehen bekommen, 2019. Und Professor Richter, ja nun einer der bekanntesten Sozialrechtler Deutschlands, hat die Laudatio dafür gehalten und über den Klee gelobt und sagte und tat und kam danach zu mir und sagte, sag mal, hast du dir eigentlich mal die Maßstäbe und Grundsätze durchgelesen? So, nö. Das im Lass das gar nicht. Ich so, naja, was wollen sie denn machen? Wollen sie mich kündigen? Glaube ich. Erste MD-Prüfung, Prüfer kommen und ich sage nur, wir haben keine Akten bei den Kunden. Ja, wie, sie haben keine Akten? Ja, nee, haben wir nicht. Ja, es sind die Akten eingeführt worden, das ist alles digital, wir machen jetzt die Prüfung hier. Und zwei von drei fanden das super und der Prüfungsleiter sagte, ja, das geht nicht und sie müssen, ich sage, es ist gar nicht ihre Prüffrage. Ich sage, schreiben sie doch gerne zwei Merkmale dazu. Bin ich mal gespannt, ob die Versicherung bei mir kündigt. Also auch ein Schritt, den man, wenn man nicht alleine für sich tätig ist in einem Landesverband ist, sei es jetzt die karitativen oder freigemeinnützigen oder eben einem größeren Konzerngebilde, gar nicht möglich ist. Ging nicht.
Ja, also wie war denn das Setup von euch, das technische Setup damals von euch? Das heißt, du hattest dich damals dann schon für eine cloud-basierte Pflegesoftware entschieden, wo du
Zugang hast? Ohne Werbung zu machen, ich habe mich tatsächlich für Medifox damals entschieden, aufgrund des regionalen Angebotes und weil sie damals auf der Messe, also das war ja die Altenpflegemesse 2018, die war noch in Hannover. Die einzigen waren, die eine saubere Tablet-Lösung hatten mit dem iPad und was mir, weil ich das aus den Vorgängern kannte, immer gestört hat am PC, das ist aber eine Geschmacksfrage, war dieses, ich habe für eine Software fünf verschiedene Icons. Also da ist Pflege, da ist Personalansatz, ich wollte das alles in einem Programm haben. So. Und da ich auch ein bisschen Excel-Fetischist bin, hat mir Medifox damals einfach am besten gefallen, weil es in Grund-Excel basiert. Es war für mich schon immer logisch und ich habe es verstanden. Ja, also das waren, ich sage das ja immer auch, wenn mich Leute fragen, Mensch, welche Software soll ich kaufen? Ich sage, die großen fünf, die Big Five Softwareanbieter, die wir haben, das ist, als wenn du dir ein Audi, ein Mercedes und ein BMW konfigurierst. Es ist dasselbe, es sind nur Außen, über die wir sprechen. Also Geschmacksfragen. Was gefällt dir als End-User besser? Der eine ist da ein Tick besser, der andere da. Und dann habe ich mich für Medifox entschieden. Wie gesagt, und dann haben wir relativ schnell, weil wir in Niedersachsen dieses gute, gute Förderprogramm hatten, die Stärkung der ambulanten Pflege im ländlichen Raum, haben wir dann relativ schnell alle Mitarbeiter mit Tablets ausgestattet und sind dann eben ohne Pflegedokumentation tatsächlich losgegangen. Also der Kunde hat vor Ort keine Pflegedokumentation. Außer, Klammer auf, Lernprozess. Wir haben dann die grüne Notfalldose, ist ja für viele, denke ich, ein Begriff. Das ist so eine Dose, die kommt in die Kühlschranktür mit so einem grünen Deckel. In Österreich ist es, glaube ich, die blaue Notfalldose. Also das ist immer, wie gesagt, bei uns ist es die grüne. Die haben wir, glaube ich, im Einkaufspreis 1,99 oder sowas über den Großhandel damals beziehen können. Und da ist eine interdisziplinäre, selbst erstellte Pflegeüberleitung. Ich kenne den Notarzt des Landkreises ganz gut. Oder eine Notärzte mit dem und ein paar Rettungsdienstler, mit denen haben wir mal gesprochen, sagen, okay, was wollt ihr wirklich? Was braucht ihr denn? Ja, ihr braucht nicht, ob es da eine Teilwaschung gibt. Das ist so, das waren die Eckdaten, die die Leute brauchten. Das haben sie gekriegt. Das ist wirklich aufgrund der interdisziplinären Zusammenarbeit, damit die Leute wissen, was haben sie, Medikamente, Kontaktdaten, etc. So. Und das haben wir dann tatsächlich eingeführt und niemanden hat das interessiert. Also ich habe es damals sogar mein Gründungskonzept an die Kassen geschrieben. Ich glaube, das hat bis heute da noch keiner gelesen. Also da stand es drin. Wir führen keine Pflegedokumentation beim Kunden ein. Punkt. Steht da drin. Hat niemanden interessiert vor 6 Jahren. Und jetzt komme ich auf deine Frage. Ich bin viel zu weit ausgeholt. Ich komme ins Labor. Tut mir leid. Aber Der größte Erfolg war, aufgrund dieses Innovationspreises haben wir unfassbar viele Anfragen gekriegt, wo wir hin sollten. Und unter anderem hat mich der Landesverband für Krankenpflege NRW, also der LFK, angefragt für eine Vorstandsschulung. Da habe ich einen Tag den gesamten Vorstand über unser Konzept geschult. Die sind damit zu den Pflegekassen und Krankenkassen, haben für NRW eine Ausnahmegenehmigung gekriegt. Und diese Ausnahmegenehmigung wurde im letzten Jahr in die Maßstäbe und Grundsätze in der ambulanten Pflege übernommen. Man kann die Kette jetzt sehr weit zurückverfolgen. Ich rechne mir einen kleinen Teil davon an, dass ich jetzt geschafft habe, die Maßstäbe und Grundsätze dort zu verändern.
Ja, aber einfach, weil du damals einfach bei deiner Neugründung, weil du eben auch eigenverantwortlich warst, gesagt hast, okay, irgendwie das mit den fetten Papierakten und so weiter, das finde ich blöd, wir machen das jetzt alles digital, wir führen das gar nicht erst ein. So,
einfach machen, mal hands-on machen, auch mit dem Risiken zu sagen, ey, das geht nicht, was ihr da macht oder ihr kriegt dafür auf die Finger, einfach gemacht. Und jetzt ist es so, dass genau das, und wenn du das in den Maßstäben und Grundsätzen siehst, steht genau das, es muss eine qualifizierte Überleitung beim Kunden liegen, der muss diese und diese Inhalte haben, ansonsten darf es digital sein, der Kunde muss einen Internetzugriff darauf haben, auch das war damals eine Entscheidung für MediFox, haben jetzt auch alle, dass es diese Patienten- oder Mitarbeiterzugänge gibt, Connect heißt das dort, dass die darauf zugreifen können. Das war so ein bisschen das, womit wir schon echt viel erreicht haben, aber was auch viel bringt. Also, weil sie haben dadurch Möglichkeiten gehabt, die Pflegefachkräfte haben bei uns Homeoffice. Schon weit vor Corona. Weil ich gesagt habe, wann und wo ihr eure SIS- und Maßnahmenpläne schreibt, ist mir auch egal. Ich dafür eure Zeit, ihr kriegt sie natürlich nicht, und auch das ist ein Lernprozess, nicht an Sonn- und Feiertagen und auch nicht nach 22 Uhr. Nein, es gibt dafür keine Überstundenvergütung. Aber ob ihr das hier in einem, so ist es bei uns nicht, aber nicht in einem stickigen Büro macht, bei schlechtem Kaffee, ja, oder zu Hause entspannt bei dem Glas Weißwein auf der Terrasse, nehmt ihr euer iPad mit Tastatur und schreibt da eine SIS runter. Die Qualität der Dokumentation ist um Längen besser, als ich das aus dem Stationären zum Beispiel kenne, wenn die in den Dienstzimmern da sitzen und das Ding auch hacken. Also waren schon auch vor Corona Telearbeit, Videokonferenzen durch diesen hohen Grad einfach viel, viel flexibler.
Das heißt, damit habt ihr auf jeden Fall eine extrem gute Basis geschaffen. Wie sieht denn das heute aus? Was sind denn heute Projekte, an denen du arbeitest im Digitalen, wo du sagst, okay, das ist jetzt der nächste Schritt vielleicht?
Im Prinzip hat das durch die wirtschaftliche Lage echt ein bisschen Rückschritt erlitten. Also merke, Digitalisierung ist, also bei uns, wenn ich an die vorigen Dienstbesprechungen setze, da haben alle auch Büromitarbeiter mit dem iPad gesessen. Da wurde bei Microsoft OneNote, wurden die Notizen gemacht, das ging in SharePoint. Es sind wieder gerade Post-its auf dem Schreibtisch, es sind wieder doch, wird ein Block genommen. Man merkt, weil es eben anstrengend ist, weil es eben nicht das ist, was immer gelebt wird, ist viel zu tun, sackt das ab. Also sackt auch das Interesse ab. Die letzten 2 Jahre waren, glaube ich, für die gesamte Branche ja nun mal extrem hart. Das ist auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Wir stehen ganz solide da, das ist auch okay. Also als singulär fahrender Dienst stehen wir wirklich solide da. Das ist alles gut, gutes Team. Aber auch das ist harte Arbeit. Und dann merkt man, dass da die Innovationskraft weggeht. Wenn man nicht frei heraus irgendwie arbeiten kann, vielleicht auch ein bisschen der Spirit aus der Gründung so schon weg ist, so nach 5 Jahren, und dann andere Themen auch einmal wichtiger werden. Als zweiten Punkt sehe ich gerade kritisch in der Digitalisierung ist das Thema, dass so viel angeschoben wurde und nichts kam auf Regierungsebene. Mein Lieblingsbeispiel ist die LBNR, also die dann noch 2-mal verschoben wurde, alle waren fertig und dann passte aber der Leistungsnachweis leider nicht, sodass das dann doch nicht kommen konnte, zumindest in der ersten Verschiebung. Ich mache ja nun auch ein paar Sachen für den GBA, ich schreibe da ja Gutachten, aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo die Langzeitpflege überhaupt nicht vernünftig vertreten ist. Ja, und die TI, wenn ich das sehe, was wir eigentlich jetzt schon können, ohne dass es die TI geben müsste, wir sitzen nicht mal am Katzentisch der Feier, wir sind nicht mal eingeladen. Wir dürfen aber dann den Müll wegräumen. Ja, guck dir bitte das E-Rezept an. Ja, das ist für dich und für mich und der, die App auf dem Handy hat, ist das alles cool. Für unsere Kunden und Klienten, die wir haben, die es eben nicht mehr selbst machen können, fahren wir rum und sammeln die Gesundheitskarten ein, quartalsweise, um die Rezepte zu holen. Oder wir kriegen es dann noch besser, den Ausdruck darüber, den QR-Code per Fax. Kaputt. Also das sind Dinge, wo ich so sage, wo soll denn bei uns noch Innovationskraft aus der Pflegebranche kommen mit neuen Projekten, wenn so vieles von anderen Parteien verschlafen wird und wir, wenn wir Einfluss nehmen wollen, das schon überhaupt nicht hinkriegen. Dann holzen hier jeden Monat alle möglichen Pflegedienste in Deutschland, holzen jeden Monat gefühlt einmal den Regenwald ab, damit wir die Leistungsnachweise bitte alle noch mal in Kopie schicken, weil der DTA nicht reicht. Nein, nicht kaputt. Also, das ist traurig. Das ist so traurig, dass dann ein bisschen die Innovationskraft fehlt. Das ist so das, glaube ich, was so branchenmäßig ist. Was wir relativ viel machen, wir setzen relativ viel KI ein. Also ChatGPT, also tatsächlich dieses ganze OpenAI-System, was Social-Media-Posting-Kanäle, also Content-Kalender angeht, was Korrekturlesen von Texten angeht. Wir haben uns mal Prozesse davon erstellen lassen, komplett Text, KI-basiert, dann über die KI als Flowchart und dann nur noch geguckt, müssen wir es anpassen. Qualitativ gar nicht so schlecht, muss man sagen. Wenn man die Prompts ganz gut kann und ganz gut weiß, was der eigentlich will. Wir nutzen jetzt immer mehr tatsächlich Copilot, also die Microsoft-Variante, weil wir da sehr stark auch aus der Hardware herauskommen und dort Copilot fester integriert drin haben. Das ist so ein Teil, was wir viel einsetzen.
Ist das auch ein Thema bei euren Pflegekräften zum Beispiel? Also siehst du das auch bei denen im Einsatz oder ist das eher, sage ich mal, für euch in der Geschäftsführung relevant?
Also ich sehe es im ganzen Büro relevant, nicht nur Geschäftsführung. Ich sehe es, ist jetzt aber speziell Butler an. Ne? Ja. Ich sehe das bei den Pflegekräften perspektivisch, weil wenn ich mir auch auf der letzten Messe das Thema Sprachdokumentation, ich glaube, dass das der nächste große Punkt wird. Ich will jetzt ja keinen Namen nennen, aber ich bin da mit ein, zwei wirklich im Austausch. Ich glaube, dass das spannend wird für die Pflegekräfte. Ich denke, das Tablet wird mittelfristig verschwinden. Wir werden mehr in den Bereich Smartwatches gehen. Ich glaube, dass das das neue Ding wird, um zu sagen, also wir werden...
Also gar nicht mal das Telefon, sondern tatsächlich der Sprung auf Wearable, also auf die Smartwatch.
Genau. Also ich werde irgendeine Fotodokumentation irgendwie brauchen. Das heißt, irgendwie ein Handy oder ein Tablet, irgendwas wird sein. Aber ich glaube, wir werden über diese reine Leistungserfassung aus dem rein ambulanten, die Pflegeberichtseinträge, Vitalwerterfassung, das wird, glaube ich, viel mehr über Sprache passieren. Das wird, ja, ich denke, das wird mehr über Sprache und über Sprachbefehle passieren und dann KI integriert, die dieses Ganze umsetzt. Ich glaube, dass das, das wird the next shit, glaube ich, wirklich bei uns, was Digitalisierung in der Branche angeht. Was wir ja jetzt haben, sei es KI-Turmplanung, das ist alles nett, das ist für mich aber keine KI, weil wenn ich mir OpenAI angucke, das ist KI, also die haben das Level einfach neu gesetzt. Ja, das ist ein neues Level an KI. Weil mir da zu wenig der menschliche Faktor drin ist. Ne? Also gerade Disposition, Turmplanung in Ambulanz, das ist das A und O. Finde ich schwierig, sind immer mal gute Vorschläge, aber ist noch nicht practical, glaube ich, jeden Tag.
Gibt es denn andere Punkte, in denen jetzt die KI bei euch und die Software schon Einzug gehalten hat? Weil also mehr als also, ich sag mal, die ganzen großen Pflegesoftwarehersteller werben ja auch oft damit, dass, okay, jetzt kommt KI in die Software, jetzt macht dies und die Turmplanung macht sich von selbst und Dienstplanung macht sich von selbst und da. Ist das deiner Meinung nach schon so? Ist das schon angekommen?
Also ich war bei einem der großen Softwareanbieter, war ich mal Beta-Tester für die KI-Turmplanung. Hab da auch viel dran rumgebastelt. Hab da auch viel Input, glaube ich, gegeben. Ich finde, es ist ein guter Vorschlag. Also man kann halt wirklich wir machen das, ich weiß, andere Pflegedienste machen es auch. Im Prinzip quartalsweise wird geguckt, was können wir in der Tourplanung spätestens, was können wir optimieren. Wird einmal blank gemacht, okay, wen schiebe ich jetzt in die Fachkrafttour oder Lee? Wir haben eine Veränderung in den Kunden, können wir die Routen neu planen? Also ist ein Nachteil, weil ich halt nicht diese stringente Planung habe, sondern weil ich eine sehr variable Planung habe, damit aber eine höhere Kundenzufriedenheit ermögliche und damit auch eine höhere Wirtschaftlichkeit, weil ich das Ganze optimierter plane und individuell auf Wünsche eingehen kann. Beispiel, morgen um 9 kommt der Physiotherapeut, sie sind aber um 9.15 Uhr geplant, kann ich sagen, ihr Pech, der Physiotherapeut muss später kommen oder ich versuche es umzuplanen. Ich habe ja nur zwei Lösungswege. Wenn ich sehr stringent plane, was viele tun, Thema Stammtouren, Stammeinsätze, dann kann diese KI-Tourenplanung schon ein gutes Hilfsmittel sein. Wenn ich wenn ich variabel plane, kann es einen Gegenvorschlag erzeugen. Also was wir schon machen ist, okay, wir haben einmal das Grundgerüst, mach mir daraus mal drei Vorschläge. Haben wir einen Fehler übersehen? So da, ja, ich sehe nicht, dass die KI mir, also aktuell sehe ich es habe ich es bei keiner Software gesehen, so dass ich sage, das wäre zufriedenstellend, dass ich sage, schreib mir mal einen Dienstplan. Ne, hier ist der Wunschdienstplan der Mitarbeiter, die geben frei ein. Das ist die Mindestbesetzung, was ja eigentlich nicht schwer sein dürfte, weil die Parameter arbeitsrechtlich sind klar. Ich sage die Auslastung, gebe vorher den Wunsch ein und plan. Habe ich noch nicht gesehen, dass es zufriedenstellend ist, und dasselbe ist es ja in der Tourenplanung. Also, weil wir immer noch eben mit Menschen arbeiten, ja, mit Menschen für Menschen, und da sehe ich noch, diese Humanity ist eben noch nicht so da. Ich sehe es in diesen Chat-basierten, da ist AI wirklich hoch. Da sehe ich es noch nicht. Habe ich noch nichts gefunden, was mich überzeugt, wenn einer deiner treuen Zuhörer gesagt hat, ey Philipp, das ist geil, das ist the next shit in KI, in Tourenplanung. Gerne schreibt, Christoph wird mir das sicher weiterleiten, kommentiert. Dann komme ich zu euch und gucke mir das an. Also mich hat noch nichts überzeugt, aber mich hat ein Sprachthema überzeugt auf der letzten Messe. Das war mit KI, das ging über Smartwatches. Da gibt es jetzt auch schon Anbindungen über APIs an gewisse Software. Das ist etwas, was cool ist. Das finde ich gut. Hier der BZ-Wert bei Frau Müller ist X und ich habe 7 Einheiten Basalinsulin gespritzt oder Akutinsulin, was auch immer, klack. Und das Ding geht automatisch zugeordnet in die richtigen Parameter rein. Das, glaube ich, ist eine massive, das ist, glaube ich, die nächste entbürokratisierte Form, die wir jetzt vielleicht über dieses Maßnahmenplanung erlebt haben. Und das sollte für mich oder wäre für mich die nächste Entbürokratisierung und Erleichterung für Mitarbeiter.
Wie siehst du denn das ganze Thema Digitalisierung und IT jetzt in der also es wird ja auch immer komplexer, es kommen ja immer neue Sachen dazu. Ist das für so einen kleineren ambulanten Pflegedienst überhaupt noch stemmbar? Ich meine, ihr habt euch ja im Prinzip auch als Pflegebutler angeschlossen, ihr seid der Pflegebutler Hildesheim. Ein Vorteil von so einer Firmengruppe ist natürlich auch, dass man auf gemeinsame Ressourcen zugreifen kann, wie zum Beispiel eine zentrale IT-Abteilung, Digitalisierungsabteilung, zentrales Rechnungswesen und so weiter. Siehst du überhaupt noch die Möglichkeit, bei kleinen Pflegediensten sowas selber abzubilden, in-house?
Ich weiß gar nicht, ob überhaupt, wenn wir bei State of the Art sind, ob überhaupt in-house IT notwendig ist. Also hatten wir jetzt 5 Jahre überhaupt nicht. Wir hatten nur extern, was aber der clevere, unbewusste, rein kostenoptimierte Move war. Wir sind gar nicht so eine IT-Firma, wir sind so eine Firma für Büromanagement, die eigentlich diese Drucker, Scanner, Faxe vertreiben, die alles können außer fliegen. Und die haben einen eigenen ITler gehabt. Und die kamen aus der Digitalisierung und Entbürokratisierung im Büro. Die kamen aus einer ganz anderen Ecke. Und haben uns eben aus der IT betreuen. Ja, also ich glaube, der richtige Partner ist das Entscheidende. Bei uns war es aber auch einfach, weil wir einfach wirklich einen Sack voll Fördermittel gekriegt haben. Ja, das muss man so sagen. Wir hatten im Förderprogramm 80.000 Euro im Jahr bei 10% Eigenkapital, was wir fahren mussten. Ja, das hat, Schleswig-Holstein hat jetzt nochmal letztes Jahr, glaube ich, ein relativ neues aufgelegt, mit auch nochmal ordentlich. Es gibt aber Bundesländer, wo es maximal diese 12.000 Euro gibt. Ja, so, und das sind, und damit, ja, das ist dann nicht mal die Anschaffung der Software, das kann ich knicken. Also das ist das, was nicht funktioniert. Wir haben nicht die Margen, wir haben nicht das Kapital so liegen, um zu sagen, hey, pass auf, ich kann mir eine riesen Software leisten, plus die Zusatzkomponenten, die ich einfach brauche. Natürlich habe ich Miet- und Lease-Angebote, die da den Kapitalfluss nochmal deutlich erhöhen können, weil ich da nicht so viel an Kapital reinstecke. Das ist ja aber eine Grundsatzdiskussion, ob das nur über Förderung möglich ist, das ist wie Themen mit Subventionen einfach zuzuschmeißen. Ob das auch der sinnvolle Weg ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, bei uns wäre es ohne das nicht möglich gewesen, hätten wir diesen Sprung nicht machen können. Und deswegen glaube ich, ist es schwierig. Also man muss nicht, es muss nicht alles vom Schönsten, vom Feinsten, vom Besten sein. Ich glaube, es gibt auch gute, wenn ich mir diese Big Five Software-Lösungen angucke, es gibt halt eben auch Software-Lösungen, die sind eben gerade für die kleineren Unternehmen viel, viel attraktiver, weil die genauso gut sind, vielleicht sagen, ab einer gewissen Größe kipp ich, ja, aber bis zu der gewissen Größe bin ich richtig gut, und dann den zu nehmen, der auf der gewissen Größe richtig gut ist. Also da hat sich am Markt auch extrem viel getan.
Okay. Nee, Philipp, Dankeschön für die Einblicke in das Thema Digitalisierung, vor allem mit dem Fokus bei dir auf Provida und jetzt Pflegebutler Hildesheim. Finde ich cool, dass ihr da so früh eben schon daran gearbeitet habt, Barrieren zu durchbrechen, einfach mal Sachen neu zu denken, und dafür wurde ihr ja im Prinzip auch belohnt. Und ich hoffe, man sieht sich auf der einen oder anderen Messe in Zukunft mal wieder.
Bestimmt sehen wir uns nächstes Jahr doch in Nürnberg.
Aber hallo.
Hallo, alles klar. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich heute dabei sein durfte und freue mich, wenn wir uns wiedersehen und mal wieder voneinander hören.
So machen wir es. Bis dann.
Danke.